ARD.
Es ist Tag 2, nachdem in Hanau 10 Menschen Opfer geworden sind eines anscheinend geisteskranken Rassisten. Und seitdem das passierte, liegt ein Schatten auf diesem Land und der ist jetzt deutlich spürbar. Denn Hanau ist nur ein Beispiel in einer ganzen Reihe rechtsextremistischer Taten.
Trauer und Fassungslosigkeit in Hanau. Die Angehörigen und Freunde der Opfer versammeln sich an den Tatorten zu Mahnwachen. Es gibt auch Wut, dass nach all dem, was schon vorgefallen ist, der Anschlag möglich war.
Wir haben den NSU nicht vergessen. Wir haben Halle nicht vergessen. Wir haben nicht vergessen, was in Mölln passiert ist. Wir sind diejenigen, die zur Zielscheibe gemacht wurden.
Der Anschlag von Hanau hat eine breite politische Diskussion darüber ausgelöst, wie der Staat rassistischer Gewalt stärker entgegentreten kann.
Als Konsequenz aus dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau vor 5 Tagen hat der Hessische Ausländerbeirat mehr Präventionsarbeit in den Schulen gefordert. Kinder und Jugendliche müssten mehr dafür sensibilisiert werden, gegen Diskriminierung vorzugehen.
In Hanau trauern Angehörige und Freunde öffentlich um ihre lieben Freunde, Verwandte. 5 Tage nach dem rassistischen Terroranschlag von Hanau sind heute die ersten Opfer beigesetzt worden.
Angst, Wut, Hoffnung. Hanau und die Folgen des rassistischen Attentats. Feature von Sebastian Friedrich.
Ganz am Rande des Hanauer Hauptfriedhofs befindet sich das muslimische Gräberfeld. Hier liegen 3 junge Männer begraben, die am 19. Februar 2020 in Hanau ermordet wurden. Said Nesser Hashemi, Hamza Kurtovic und Ferhat Unvar, der als erster beerdigt wird.
Ungefähr mit 8000 Menschen. Ich erinnere mich, ja, so viele Menschen von verschiedenen Ländern, europäischen Ländern sind, die sind gekommen, weil einige haben ja mit mir geredet. Ich bin Serpil Temiz Unvar. Ich habe meinen Sohn Ferhat 19. Februar 2020 durch einen rassistischen Anschlag verloren. Und was ich den ganzen Tag gesagt habe zu Ferhat, Ferhat, kommen die anderen noch zu dir, du bist nicht alleine. Heute du bist alleine, aber deine Freunde kommen auch, dann seid ihr wieder zusammen. Das habe ich immer wiederholt zu ihm. Dann habe ich gesagt, ich komme auch noch. Ich hoffe bald.
Ein paar Tage nach Ferhat werden auch Hamza Kurtovic und Said Nesser Hashemi begraben.
Ja, ich weiß noch, an dem Tag hat es auch noch ein bisschen geregnet und so. Ja, da halt Geschreie und Geheule und alles. Das sind alles Sachen, die du dann im Unterbewusstsein, so wenn du dann zu Hause bist, so alleine im Bett liegst und dann diese Stimmen hörst, ne, das nimmt dir schon hart mit.
Ich heiße Javed Golam, bin mittlerweile 31 Jahre alt und mein Bezug zum 19. Februar ist, dass ich Freunde hatte, die bei diesen Tatnacht ums Leben gekommen sind.
Auch zur Beisetzung von Hamza Kurtovic und Said Nesser Hashemi kommen wieder Tausende.
Bei Hamza und Nesser haben die dann die Mauer komplett weggemacht gehabt, damit Leute Platz hatten und sich ausbreiten konnten und die zwei dann beigesetzt wurden.
Javed Golam verbringt den Abend des 19. Februar 2020 mit seinem Freund Ferhat. Beide wollen zusammen in die Arena-Bar gehen, um ein Fußballspiel zu sehen. Doch kurz bevor sie in der Bar ankommen, entscheidet sich Javed, das Spiel doch lieber mit seinem Bruder zu Hause anzuschauen. Wenige Minuten später wird Ferhat Unvar im Kiosk vor der Arena-Bar erschossen. Rund um den Kurt-Schumacher-Platz, im Kiosk, in der Arena-Bar selbst und am Parkplatz erschießt der Täter neben Hamza Kurtovic und Said Nesser Hashemi auch Mercedes Kirpacz, Gökhan Gültekin und Willi Viorel Paun, der den Täter zuvor verfolgt hatte. Bevor Javed und Ferhat am 19. Februar in Richtung Kurt-Schumacher-Platz aufbrechen, sind sie dort, wo sie einen großen Teil ihrer Jugend verbracht haben, im Jutz, dem Jugendzentrum mitten im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Das Jugendzentrum entwickelt sich in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag zu einem zentralen Anlaufpunkt.
Es war auch ganz wichtig, dass hier ein Ort war, wo Menschen, die wirklich direkt betroffen waren, Angehörige verloren haben oder Freunde. Es haben ja unheimlich viele Jugendliche ihre Freunde verloren, ne? Dass wir da zusammen sein konnten. Ne? Ich bin Antje Heigl. Ich arbeite seit 1994 hier im Jugendzentrum Kesselstadt. Ich bin 56 Jahre und habe den Anschlag vom 19. Februar 2020 sehr nahe miterlebt und habe auch viele der Opfer gekannt.
Am Abend des 19. Februar drückt Antje, Ferhat und Javed noch die letzten übrig gebliebenen Würstchen in die Hand, bevor sie sich auf den Weg zur Arena Bar machen.
Also die erste Phase danach, das war einfach die Phase der Trauer, der Ohnmacht, der Hoffnungslosigkeit. Und wir haben viel geweint. Wir sind zu den Orten hingegangen des Attentats. Und wir haben uns alle mit Samthandschuhen angefasst, weil wir uns so unglaublich gegenseitig gebraucht haben.
Also das war wirklich ganz Hanau gefühlt. Alles junge Leute, Jugendliche. Ja, es war, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch irgendwo voll schön, ne? Weil wirklich alle zusammengekommen sind. Da hast du gemerkt, die Leute sind füreinander da. Und wir saßen da jeden Tag zusammen, haben getrauert, geweint, gelacht, alles Mögliche. Ich bin die Arjin, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Überlebende des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020.
Arjin Civelek-Bicer ist auch in Kesselstadt aufgewachsen und im Jutz.
Ich habe dort alles gemacht, also von Hausaufgabenhilfe bis zum Schwimmkurs. Und ich habe dort geboxt, also trainiert, ich habe dort getanzt. Ich habe dort selber Nachhilfe gegeben, ich habe selber im offenen Treff ausgeholfen. Also das Jutz war schon immer da. Und deswegen war es uns irgendwo klar, dass die da sein werden. Es war halt einfach so ein Ort, okay, du wusstest, du gehst da jetzt hin. Da ist jemand, der dich empfängt, da ist jemand, der mit dir trauert, aber auch mit dir lacht. Also ohne das Jutz wäre es wahrscheinlich für mich die ersten 2-3 Wochen nicht zu überleben gewesen, ja.
Der Hanauer Stadtteil Kesselstadt ist geprägt von vielen hohen Wohnhäusern und einigen kleinen Reihenhäusern dazwischen. Das öffentliche Leben vieler Kesselstädter, besonders der aus den Hochhäusern, spielt sich in einem kleinen Radius ab. Die Grundschule, das Jugendzentrum, der Lidl-Supermarkt, die Eisdiele, der Gemüsemarkt, die Arena-Bar und der Kiosk befinden sich nahe beieinander, jeweils nur einen Steinwurf entfernt. Ein kleines Dorf inmitten einer Großstadt, mit einer Dorfgemeinschaft, die sich gegenseitig stützt. Dann kommt der Anschlag. Und dann kommt Corona mit voller Wucht.
Das war ja der zweite Schock, der dann kam. Ne? Man hat hier gesessen und war verzweifelt, aber man hat sich zumindest gehabt. Und dann war Corona und dann kam der Total-Lockdown.
Die Sozialarbeiter können die Jugendlichen nicht mehr im Jutz treffen und versuchen die Arbeit in Zweiergesprächen draußen vor der Tür oder beim Spaziergang fortzusetzen. Die Jugendlichen, die sich selbst mehr als je zuvor brauchen, dürfen sich aber wegen der Corona-Maßnahmen nicht mehr in Gruppen treffen.
Die haben sich dann trotzdem draußen getroffen und hatten diese Anzeigen, diese Ordnungswidrigkeiten. Ich weiß nicht, wie viele Widersprüche ich geschrieben habe in der Zeit. Ja, und die Jugendlichen konnten es erst nicht ertragen, allein zu sein. Das, was wir gemacht haben, wir haben immer versucht, halt in Kontakt zu bleiben. Wir haben über Telefonate, über WhatsApp, wir haben uns einzeln zu Spaziergängen zum Beispiel getroffen. Wir haben Einzeltraining angeboten. Es war auch für uns eine ganz verzweifelte Situation, weil wir nicht wussten so richtig, wie es den Leuten geht. Das ist das, was einem so verrückt gemacht hat. Man macht viel, aber das ist nicht wirklich das, was die Menschen brauchen. Ne?
Man wusste nicht, worüber man trauern soll. Ne? Also trauere ich jetzt wegen Ferhat und Hamza und Nessa und wegen den ganzen anderen? Oder trauere ich, weil ich gerade auch einen Kampf in mir selber habe, weil ich gerade was ganz Schlimmes erlebt habe? Es war so ein gemischtes Gefühl. Aber in den ersten 2 Wochen war das eher Trauer um die Leute, die gestorben waren. Und irgendwann habe ich dann halt realisiert, ah, okay, dir ist auch was passiert, ne?
Arjin Civelek Bicer ist am 19. Februar in der Hanauer Innenstadt am Heumarkt unterwegs. Bevor der Täter nach Kesselstadt fährt, tötet er hier zuerst in der Bar La Votre Kaloyan Velkov, dann auf der Straße Fatih Saracul. Anschließend steuert er die Midnight Bar an. Dort hat sich Arjin mit ihrer Schwester und einem Freund verabredet. Der Täter betritt die Bar, schießt auf die Menschen und trifft den direkt vor Arjin stehenden Sedat Gülbüz. Er ist sofort tot. Erst nach Wochen der Trauer über den Verlust vieler Freunde merkt Arjin, dass sie wegen der Tat schwer traumatisiert ist.
Ich hatte gedacht, dass mein Leben jetzt vorbei ist. Davor war ich wirklich so lebensfroh. Ich hatte vor nichts und niemandem Angst. Ich war ja auch Boxerin und mir konnte keiner was so. Ne? Ich habe immer gedacht, ach, wenn ich nachts hier rumlaufe und 5 Männer auf mich zukommen, die können mir nichts so. Ne? Und da dachte ich, okay, das ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt für immer eine ängstliche Person, die sich nichts mehr traut. Das ist jetzt mein Leben. Ich habe aufgehört zu arbeiten. Ich habe in Kesselstadt in einer Eisdiele gearbeitet. Habe das sofort beendet und habe gesagt, ich komme nicht mehr. Meiner Schwester ging es genauso. Sie hat auch in der Eisdiele gearbeitet, aber in der Stadtmitte. Und wir sind halt nicht mehr arbeiten gegangen. Aus Angst. Weil wir Angst hatten, dass das jetzt überall passieren kann, dass das immer passieren kann.
Hinter diesem Mord steht ein System. Ein System, welches von Rassismus Gebrauch macht, um dessen Interessen von Ausbeutung und Unterdrückung durchzusetzen.
Wir sagen, wir organisieren uns. Wir sind nicht die Opfer. Wir organisieren uns, wir akzeptieren diesen Rassismus nicht.
Direkt nach dem Anschlag gründen Angehörige der Ermordeten gemeinsam mit antirassistischen Aktivistinnen und Unterstützern die Initiative 19. Februar. Auf der Homepage der Initiative finden sich Dutzende Videos, die ihren Kampf dokumentieren.
Ferhat, Hamza, Gökhan, Said Nesser, Kaloyan, Fatih, Mercedes, Willi und Sedat. 9 Menschen wurden uns weggenommen in dieser Stadt. Sie wurden Opfer von einem rassistischen Anschlag. Wir erinnern jeden Tag an die Opfer, mit Angehörigen, mit Freunden und Freundinnen.
Am Heumarkt, dem ersten Anschlagsort, eröffnet die Initiative 19. Februar schon wenige Wochen nach dem Anschlag einen Begegnungsraum.
Ja, das ist ein Raum, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man gemeinsam auch Sachen entwickelt. Und ja, ich würde sagen, es ist so ein zentraler Punkt für jeden.
Mein Name ist Said Idris Hashemi und ich bin Betroffener und Hinterbliebener. Es ist ein Raum mit einer riesigen Scheibe, heißt jeder kann reinschauen und jeder kann auch rausschauen. Über dem Laden hängt ein riesiger Schriftzug mit dem Hashtag Say Their Names.
Ein Hashtag, der aus der antirassistischen Bewegung in den USA kommt und den die Initiative 19. Februar aufgegriffen hat. Die Bilder und Namen der Ermordeten sind in Hanau und auch bundesweit seit dem Anschlag präsent.
Wir haben eine komplett neue Erinnerungskultur in Deutschland geschaffen. Es ist das erste Mal, dass die Menschen, die gestorben sind, im Vordergrund stehen, dass deren Namen und Geschichten erzählt werden und nicht andersherum, dass ständig über den Täter gesprochen wird. Ich meine, ich bin viel unterwegs und ich rede mit vielen Menschen und wirklich die wenigsten wissen, wie der Täter heißt. Und ich glaube, dass ist ein Riesenerfolg, was wir gemeinsam gemeistert haben.
Said Idris Hashemi ist am 19. Februar mit seinem Bruder Nessar auch in der Arena Bar am Kurt-Schumacher-Platz. Nessar wird ermordet. Idris trifft eine Kugel in den Hals. Er überlebt schwer verletzt.
Nach so einer Sache gehen ja viele Bilder und so weiter in Social-Media-Plattformen rum. Und es war bei uns auch der Fall gewesen. Und bei mir war das so, dass die Leute mich auf einmal alle gekannt haben, als ich aus dem Krankenhaus rauskam. Egal, ob ich jetzt hier in Hanau unterwegs war, in Frankfurt, Offenbach oder in Berlin sogar, haben mich die Leute alle erkannt auf der Straße. Und das war mir am Anfang sehr unangenehm gewesen. Dann habe ich relativ schnell meine ganzen Social-Media-Accounts, ich glaube, das war ein Monat nach der Sache, komplett alles deaktiviert und bin komplett untergetaucht. Und zu der Zeit kam ja auch Corona.
was dann auch irgendwo ein bisschen passend kam, weil ich mich nirgendwo mehr blicken lassen musste. Heißt, ich habe eher darauf gehofft, dass die Leute vergessen, wer ich bin.
Idris versucht mit dem Tod seines Bruders, seiner Freunde und dem, was ihm selbst passiert ist, klarzukommen. Er gibt wenige Interviews, meidet die Öffentlichkeit. Es braucht ein paar Monate. Kurz bevor sich der Anschlag zum ersten Mal jährt, ändert sich etwas.
Da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, ey, du trägst jetzt so eine gewisse Verantwortung in der Gesellschaft. Und ich wusste, dass diesen Kampf, den wir führen, dass es auch ein öffentlicher Kampf ist. Und es ist wichtig, dass ich aus der zweiten Reihe irgendwie hervortrete und auch vor die Kameras komme. Dann habe ich auch meine Social-Media-Accounts genau am ersten Jahrestag, also 19. Februar 2021, wieder alles aktiviert. Und es war dann sozusagen der erste große Step gewesen in Richtung Öffentlichkeit.
Ein wichtiger Schritt war dabei für Idris eine Demonstration im September 2021.
Tausende Menschen sind heute in Berlin für eine solidarische und gerechte Gesellschaft auf die Straße gegangen. Organisiert wurde die Demonstration vom Aktionsbündnis Unteilbar.
Die Unteilbar-Demo war so die erste große Demo, wo ich mitgelaufen bin und auch einen Redepart hatte. Es war ein Zug gewesen, der ging ja durch gefühlt halb Berlin. Und dann gab es eine riesen Bühne und wir waren einer der letzten Redner gewesen. Ich habe das ja mit dem Mirkan zusammen gemacht.
Mirkan Unvar ist der älteste Bruder von Ferhat Unvar.
Auch voll mit Lampenfieber und so. Das erste Mal vor so einem großen Publikum reden. Und wir haben uns hinter der Bühne fast in die Hosen gemacht.
Idris und Mirkan ziehen das durch und gehen auf die Bühne.
Seit 1,5 Jahren kämpfen wir täglich um Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Die Erinnerung können wir nur mit eurer Solidarität aufrechterhalten. Die Perspektive der Opfer steht dabei im Zentrum. Die Menschen sollen sich an die Namen der Ermordeten erinnern, an das, was geschehen ist und was nicht verhindert wurde. Wir werden keine Ruhe geben, solange sich die Verantwortlichen davor drücken, die Verantwortung zu übernehmen. Für Gökhan, Sedat, Said Nessa, Mercedes, Hamza, Willi Viorel, Fatih, Ferhat, Aloyan und für alle weiteren rechtsextremen Opfer in diesem Land. Hanau ist nicht vorbei.
Gemeinsam mit anderen Angehörigen der Initiative 19. Februar kämpft Idris nicht nur für die Erinnerung an die Ermordeten. Es geht auch um Aufklärung. Angehörige, Überlebende und Unterstützerinnen werden selbst zu Ermittlern und decken immer wieder neue Fehler und Ungereimtheiten auf. Als Willi Viorel Paun den Täter mit seinem Auto vom ersten Anschlagsort zum zweiten verfolgt hatte, versuchte er mehrmals vergeblich, den Notruf der Polizei zu erreichen. Ohne mit einem Polizisten zu sprechen, fuhr Willi dem Täter weiter hinterher und wurde schließlich von ihm ermordet. Es sind die Angehörigen und die Überlebenden, die bis heute immer wieder auf den Notausgang der Arena-Bar hinweisen, der in der Tatnacht verschlossen war, was lange von den Behörden bestritten wird. Und es sind die Angehörigen, die immer wieder hinterfragen, warum der Täter überhaupt eine Waffe besitzen durfte. Die Mutter von Ferhat Unvar ist nach dem Anschlag oft in den Räumen der Initiative 19. Februar am Heumarkt. Auch um dort andere zu treffen, denen es ähnlich geht.
Das hat zu uns alle geholfen, wenn wir miteinander reden. Weil ich konnte ja mit niemand anderem lachen, aber mit den Familien schon. Weißt du warum? Weil die haben gleiche Schmerzen gehabt wie mich. Ich musste nicht viel erklären oder ich musste gar nicht erklären zu denen. Wir sind am Anfang alle wie Familien geworden. Ne? Ich glaube, das ist Phase. Sowas hat jeder gebraucht. Natürlich war am Anfang sehr, sehr wichtig. Aber mit der Zeit, jeder hat seine eigenen Wege, weil jeder hat ein anderes Kraft oder Wünsche oder Ziele.
Serpil Temiz Unvar entscheidet sich, etwas Eigenes aufzubauen. Ihr Thema? Die Diskriminierung im Bildungssystem.
Gesellschaft, muss ich ja sagen, weiße Gesellschaft oder Bildungssystem akzeptiert nicht so leicht migrantische junge Menschen.
Vor allem in den ersten Monaten nach dem Anschlag macht sie sich Vorwürfe. Sie hätte mehr Verständnis für Vedat und seine Situation haben sollen.
Ich habe ja auch sehr viel gestritten mit dem Ferhat, weil, habe ich gesagt, das ist nicht dein Land. Wir müssten immer mehr arbeiten, dass wir diese Möglichkeiten bekommen. Und leider hier, meine Kinder müssen auch das machen. Ne? Habe ich gesagt, immer mehr. Wir vergessen manchmal, wie die jungen Menschen, die sind selber in Pubertät, die sind selber, die suchen ihre eigene Identität. Und wenn ganz großer Druck von Schule kommt, von System, von Gesellschaft und noch dazu, weil Familien fühlen sich ganz alleine und hilflos. Und dann machen die selber noch dazu Druck zum jungen Menschen. Das macht Leben kaputt. Das macht zwischen jungen Menschen und Familie viel kaputt.
Vedat hatte Probleme in der Schule. Serpil hat sich damals sehr über ihren Sohn geärgert. Heute ist sie sich sicher, nicht Vedat war das Problem, sondern das strukturell rassistische Bildungssystem, in dem nachweislich Jugendliche mit Migrationserfahrung benachteiligt werden.
Wenn ich mich mit dem jungen Menschen treffe, ich habe so große Liebe. Und wenn ich sehe, einige haben ja auch gleiche Schmerzen oder Kampf wie Ferhat, das tut sehr, sehr, sehr weh. Junge Menschen brauchen diese Unterstützung. Und die sind ja große Kraft für mich selber. Wegen Ferhat kämpfe ich für die jungen Menschen. Weil Ferhat ist weg, aber Ferhat bleibt immer 23 Jahre alt. Wenn ich für junge Menschen kämpfe, ich habe diese Gefühle, was ich für Ferhat damals nicht gemacht habe, ich mache jetzt für ihn.
Etwa ein halbes Jahr nach dem Anschlag entscheidet sich Serpil Temiz Unvar, eine eigene Initiative zu gründen. Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar, benannt nach ihrem Sohn.
Wir haben nur eine halbfertige Website in Öffentlichkeit gebracht, aber ungefähr nach 2 Wochen kamen ja auch also Freundkreise von Ferhat zu mir und mit einem Briefumschlag, 125 Euro war da drin, ne? Die haben zwischen sich gesammelt und zu mir gegeben, Mama, wir wollen mitmachen. Und diese Momente, ich habe selber auch gemerkt, ich kann weiterleben.
Im Wohnhaus der Familie Unvar, unweit von dem Ort, an dem Ferhat ermordet wurde, finden die ersten Treffen der Bildungsinitiative statt.
Erste jugendliche Gruppe waren ja Ferhat-Freundkreise. War Ferhat nicht dabei? Das war unglaublich traurig. Ich habe denen nicht gezeigt, natürlich das. Erste Treffen bei uns im Kellerraum, war ungefähr 17 junge Menschen. Ich habe Tee gekocht, Kuchen, Kekse und sowas immer. Ich war so Freude. Aber in oben der Küche, wenn ich was vorbereite, habe ich gedacht, Ferhat, du fehlst.
Nachdem das alles passiert ist, hatte meine Mutter ja gar nichts mehr, woran sie festhalten konnte. Ich bin Nesrin Unvar, ich bin 22 Jahre alt und ich bin die Schwester von Ferhat Unvar. Also sie hat diese Trauer umgewandelt in Kraft und hat dann diese Bildungsinitiative gegründet und macht was Gutes und was Positives damit. Beziehungsweise versucht sie einfach anderen Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, die Ferhat halt einfach damals nicht hatte.
Nesrin Unvar ist zwar auch mitaktiv in der Bildungsinitiative, aber nicht in dem Maße wie ihre Mutter, die fast jeden Tag in die Räume der Bildungsinitiative geht. Das liegt nicht nur daran, dass Nesrin studiert.
Ich hatte eine Phase, da bin ich 4 Monate nicht hingegangen, einfach weil ich es nicht konnte. Aber dann gibt es Phasen, wo ich unbedingt hingehen möchte, jeden Tag und was machen möchte und mich zeigen möchte und auch die Menschen dort sehe, die Menschen, die auch was dafür tun, auch die, die Ferhat nicht kannten.
Die Bildungsinitiative hat Dutzende Workshops gegeben, vor allem an Schulen, aber auch an Universitäten oder bei Gewerkschaften. Zu Themen wie den offenen Fragen rund um den 19. Februar, zu institutionellem Rassismus, zu Empowerment. Etwa ein halbes Dutzend Festangestellte hat die Initiative. Hinzu kommen zahlreiche Ehrenamtliche und Honorarkräfte in ganz Deutschland. Finanzielle Unterstützung erhält sie vor allem durch Spenden und Gelder des Bundes. Im Jahr 2025 feiert die Initiative ihr 5-jähriges Bestehen. Auch der Anschlag jährt sich zum 5. Mal. 5 Jahre ist Nesrins Bruder Ferhat jetzt schon nicht mehr am Leben.
Zeit geht voran und ich möchte das eigentlich nicht. Ja klar, das Leben geht natürlich weiter. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte noch, dass wir am Anfang sind. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist einfach traurig zu sehen, dass das Leben weitergeht und dass jeder sein Leben normal lebt. Na, ich gehöre ja auch dazu, also mein Leben geht ja auch noch weiter. Aber ich find's traurig und manchmal fühle ich mich sogar schuldig.
Schuldig fühlt sie sich in den schönen Momenten, wenn sie sich freut und lacht.
Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich Spaß habe oder wenn mir was Schönes passiert oder was Gutes passiert, was er dann nicht mitbekommt und ich nicht zu ihm gehe, zu seinem Grab, um ihm das erzählen, dann habe ich das Gefühl, okay, das sollte mir nicht passieren. Das fühlt sich dann so an, als ob ich mein Leben weiterlebe ohne meinen Bruder. Aber das möchte ich nicht.
Wir verstecken unsere Schmerz und Wunde voneinander. Wir reden nicht über dieses Thema miteinander. Das ist automatisch so geworden. Wie ich sage, also, wenn wir zu Ferhat gehen, wir gehen alleine. Nesin alleine, ich alleine, Mirkan alleine. Mirza will nicht kommen.
Ich schaue dann auch immer, ob draußen Autos stehen, bekannte Autos. Und wenn da keine sind, dann traue ich mich hin. Ich muss da alleine hin. Es fühlt sich dann einfach nicht so. Ich kann neben meiner Mutter meine Emotionen oder meine Gefühle, was zum Beispiel meinen Bruder angeht, kaum zeigen. Aber so sind wir alle, also wir Geschwister, Mirza, Mirkan, ich, wir können das vor meiner Mutter gar nicht zeigen. Nicht einmal voreinander. Wir wissen alle, es trifft uns hart, aber wir reden darüber nicht.
Weil wir haben Angst füreinander und Sorge. Und deswegen glaube ich, keiner will ja seine Schmerzen und schwache Seite auch zeigen zu anderen, dass die nicht belastet werden. Deswegen.
Arjin Çivelekbicer, die dabei war, als der Täter am Hanauer Heumarkt in der Midnight Bar Sedat Gürbüz ermordete und die viele der Getöteten kannte, hat in dem Jahr nach dem Anschlag mit Angst zu kämpfen.
Für mich war die Welt komplett gefährlich. Ich konnte niemandem vertrauen, vor allem keinen männlichen Personen. Also es war für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe jeden abgescannt. Ich bin überhaupt nicht alleine rausgegangen, also nicht mal vor die Tür.
Es gibt Phasen, in denen es besser geht. Dann wieder Monate, in denen die Angst die Oberhand gewinnt. Sie beschließt, aus Kesselstadt wegzuziehen.
Ich konnte einfach nicht mehr aus meinem Haus raus und überall erinnert werden. Es ging nicht mehr. Ich wollte auch niemanden belasten mit meiner Trauer, weil jeder hatte mit sich selbst zu kämpfen. Und ich wollte einfach von dort flüchten. Es ist wie eine Flucht gewesen, ja.
Sie zieht in die Nähe von Hannover zu ihrem Freund.
Hannover hat mir eigentlich gut getan. Keiner wusste, dass ich dabei war. Keiner hat mehr darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Keiner hat mich jeden Tag gefragt, wie war es für dich? Das war so das Positive daran. Aber das Negative war, dass ich keinen hatte, der auch getrauert hat, der mich verstanden hat. Der versteht, dass ich Angst habe. Mein Mann, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt noch mein Freund, der hat alles verstanden, der hat auch für alles Verständnis gehabt. Aber ich habe trotzdem jemanden gebraucht, der genauso fühlt wie ich, dass wenn ich zum Lidl gehen will, aber eigentlich Angst habe, dass jemand sagt, hey, ich habe auch Angst. So, ne? Das hat mir dann gefehlt. Und irgendwann wurde es halt wieder also wirklich sehr schlecht. Ungefähr Mitte 21 wurde es wieder so schlecht, dass ich mich wieder nichts getraut habe.
Arjin fährt trotzdem regelmäßig nach Hanau, um ihre Familie und Freunde zu treffen. Und sie besucht das Jugendzentrum Jutz. Vor allem, wenn sich der Anschlag jährt.
Eine Sache ist einfach, wir sind da. Die Türen sind auf und wir sind da. Und dann machen wir das hier ein bisschen schön und haben weiße Tischdecken und haben auch nochmal Bilder ausgestellt, haben Blumen überall stehen. Es gibt was zu essen und zu trinken, also man kann sich hier versorgen. Das Jutz ist einfach offen für die, die einfach so das Jutz brauchen an dem Tag. Und einer von uns ist halt hier. Die anderen gehen demonstrieren, die nächsten gehen mit auf den Friedhof. Und das ist einfach das Angebot, wir sind da. Und wir laufen immer zur Tatzeit mit allen Jugendlichen. Die einen wollen Kerzen mitnehmen, die anderen nicht. Aber viele Nebenkerzen mit und wir laufen zur Arena-Bar. Und da treffen wir uns und dann kommen Leute auch aus der Stadt. Traditionell kommt auch der Oberbürgermeister Kaminski dazu.
Vom Jutz gehen die Jugendlichen dann den Weg, den Ferhat damals gegangen ist. Die erste Hälfte des Weges noch gemeinsam mit Javed, bevor dieser am Feldstein vor dem Hochhaus, in dem er bis heute mit seiner Familie lebt, entschied, nicht mitzukommen. Auch Javed ist seit dem ersten Jahrestag immer dabei.
Es war schon ein harter Gang, weil ich habe mich dann so in diese Situation versetzt und dieser Zeitpunkt vor einem Jahr nochmal zurückgegangen, wie es mir ging, was da los war und was für Geschreie und so. Das war echt hart, ey. Das war, boah, dann, da war ja auch Game Over. Ich wüsste, ich war dann fertig.
Es gibt wohl keine der betroffenen Familien, die sich seit dem Anschlag nicht quälende Fragen stellt. Auch die Kette der Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden in der Nacht des Anschlags ist lang. Angehörige werden in den ersten Stunden nicht angemessen betreut. Schwerverletzte wie Said Idris Hashemi müssen sich blutüberströmt ausweisen. Der Einsatzleiter ist für seine Kollegen teilweise nicht erreichbar. Eine chaotische interne Organisation, kritisiert sogar ein polizeiinterner Bericht 2 Jahre nach dem Anschlag. Und dann kommt noch heraus, dass 13 SEK-Beamte, die in der Nacht im Einsatz waren, auch Teil einer polizeiinternen rechtsradikalen Chatgruppe waren.
Je länger ich darüber nachdenke, ich weiß, es bringt nichts. Es bringt nichts, weil egal was ich mache, es bringt Ferhat nicht zurück. Aber es macht mich sehr wütend. Vor allem auf die Polizisten und alle, die dann an dem Tag versagt haben. Nicht alle natürlich, also ich pauschalisiere nicht. Auf gar keinen Fall. Aber da sind zu viele. Und zu viele, die Fehler gemacht haben. Vor allem, was die Nacht betrifft.
Die Fehler beschäftigen Angehörige wie Überlebende bis heute. Die Antworten, die sie bekommen haben, reichen ihnen nicht aus. Etwa auf die Frage zum Notausgang der Arena-Bar, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Tatnacht verschlossen war. Nach Erkenntnissen der Rechercheagentur Forensic Architecture hätten sich die meisten, die zum Tatzeitpunkt in der Arena-Bar waren, über den Notausgang retten können. Quälende Fragen. Der verschlossene Notausgang, die Waffenbesitzkarte des Täters, der Notruf der Polizei, den Willi Viorel Paun an diesem Abend nicht erreichen konnte.
Es hat ja noch in der Nacht der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen, heißt sozusagen die höchste Instanz in Deutschland ermittelt jetzt. Und wir dachten uns, okay, das Thema wird ernst genommen. Da lag unsere ganze Hoffnung in diesen Behörden, dass die das aufklären, was da passiert ist. Und schnell wurde uns klar, dass das nicht so läuft. Ein halbes Jahr danach kam ein Gremium vom Generalbundesanwalt zu uns nach Hanau, um unsere Fragen zu beantworten. Die waren da, um unsere Fragen zu beantworten, aber die konnten kaum eine einzige Frage beantworten. Ganz im Gegenteil, wir konnten sogar teilweise deren Fragen beantworten. Und da habe ich mir gedacht, irgendetwas stimmt hier nicht. Da war uns klar gewesen, dass wir einen Untersuchungsausschuss brauchen. Also, dass es auch politisch aufgearbeitet werden muss.
Die Angehörigen, Überlebenden und Unterstützerinnen und Unterstützer kämpfen für eine offizielle politische Aufarbeitung der Fehler. Durch öffentliche Aktionen, durch eine gezielte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit halten sie den Druck aufrecht. Am 1. Juli 2021 ist das erste Ziel erreicht. Die Oppositionsparteien SPD, FDP und Die Linke beantragen im Hessischen Landtag einen Untersuchungsausschuss. Mehr als 2 Jahre wird dieser dauern.
Ja, das war ja das große Highlight von dem Untersuchungsausschuss gewesen, nämlich dass zum Schluss als letztes der hessische Innenminister aussagt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen mit dem Gefühl reingegangen, weil es hieß dann auch zu dieser Zeit, dass der hessische Innenminister nicht nochmal kandidieren wird, also sich nicht noch einmal zur Wahl aufstellen lassen wird. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht tut er jetzt irgendetwas, was uns alle überrascht, dass er sich vielleicht entschuldigt oder sagt, ja, da und da ist was falsch gelaufen und ich übernehme die Verantwortung. Ich hatte so wirklich so ganz kleine Hoffnung in mir gehabt, dass das passiert.
Die Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
Der Anschlag von Hanau mit 9 Toten aus rassistischen Motiven hätte von der Polizei nicht verhindert werden können, So verteidigte Hessens Innenminister Beuth heute die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Februar 2020. Auf der wohl letzten öffentlichen Sitzung des Hanau-Untersuchungsausschusses räumte Beuth zugleich Defizite ein, vor allem in der Kommunikation mit den Opferfamilien. Die von den Angehörigen erhoffte Entschuldigung des Ministers gab es nicht.
So richtig die Verantwortung dafür hat bis heute keiner übernommen. Ich meine, gegen Ende des Untersuchungsausschusses war das gefühlt eine Schlammschlacht gewesen. Das Land Hessen hat der Stadt Hanau die Schuld zugeschoben. Die Stadt Hanau hat sich gewehrt und das Land Hessen wieder in die Verantwortung genommen. Und so ging es die ganze Zeit hin und her. Jedem war klar gewesen, es sind Fehler passiert, es sind große Fehler passiert. Aber keiner wollte die Verantwortung dafür übernehmen.
Und das, was uns traurig macht, ist, in der Zeit, wo diese Aufmerksamkeit präsent war, nichts aufgeklärt wurde. Notausgang nicht, Polizeieinsätze nicht, alle Fragen, die wir haben. Immer erstmal die Schuld hier, da und da und da hinschieben, bis das komplett abstumpft. Und dann ist es komplett außen vor. Und dann kannst du schreien oder auf Straßen gehen, wie du möchtest. Wenn du dann die Leute nicht mehr hast, weil das Thema nicht mehr interessant und relevant ist, dann haben die ja im Endeffekt das gekonnt ignoriert, sage ich mal.
Eine offizielle Entschuldigung kommt im Jahr 2024. Von der neuen Regierung.
Die haben im Prinzip eigentlich das gemacht, was wir von der alten Regierung erwartet haben, was ja eigentlich gut ist. Aber wir haben erwartet gehabt, dass es eigentlich genau von den Verantwortlichen kommt, die auch zuständig waren dafür. Es ist einfach jetzt, dass irgendjemand Neues kommt, der nichts damit zu tun hatte an diesem Tatabend und jetzt sagt, es tut mir leid und die sozusagen einen Neuanfang damit starten wollen, dass... So einfach ist es nicht.
Diese Aufarbeitung und auch das Eingeständnis von Fehlern, das ist total wichtig. Und zwar sowohl für die, die Fehler gemacht haben, als auch die betroffen waren von diesen Fehlern. Für mich wäre es total wichtig, die Erkenntnis daraus zu ziehen, dass sich in der Politik und auch in der Polizei was verändert und andere Umgehensweisen mit eigenen Fehlern sich entwickeln würden. Es ist auch nicht so schwierig zu verstehen, wenn wir in der Jugendeinrichtung, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und wir bringen den mit dem Opfer zusammen, kann Fehler passieren, aber der Umgang damit ist total wichtig. Und über die Art und Weise des Umgangs entsteht nämlich auch wieder Vertrauen. Wenn wir wollen, dass die Menschen, unsere Bevölkerung, Vertrauen in die Polizei hat, in die Justiz hat, in die Politik hat, dann müssen wir eine Umgehensweise mit solchen Fehlern finden. Ansonsten wenden die Leute sich ab.
Nur wenige Meter Luftlinie entfernt vom Haus der Familie Unwar befindet sich in Kesselstadt das Haus, in dem der Täter gelebt hat und in dem er seine Mutter und sich selbst getötet hat. In dem Haus lebt noch immer der Vater des Täters. Er fordert, die rassistische Website seines Sohnes wieder freizuschalten, will Tatwaffe und Munition seines Sohnes zurück, beschwert sich wegen der Gedenkstätten in der Stadt. Und er belästigt immer wieder Anwohner und Hinterbliebene. Eine Zeit lang ist er sehr präsent in der Nachbarschaft.
Tagtäglich. Ich bin von der Uni nach Hause gekommen oder von woanders und habe den am Spazieren gesehen. Immer um unser Haus herum oder die Straße da. Jeden Tag. Ich war einfach nur sehr leer in diesen Situationen. Ich habe ihn gesehen und bin einfach weitergefahren. Das war nicht so, dass es nichts gemacht hat. Es war nicht so, dass es irgendein Typ war und ich meinte, okay, ja, kein Problem, sondern ich hatte keine Ahnung. Und je mehr ich darüber nachdenke in diesen Situationen, wow, er läuft gerade rum hier und der Sohn von ihm, der den gleichen Gedankengut teilt wie der Vater, hat meinen Bruder ermordet, der... Da geht's mir nicht gut.
Manchmal ist er mehr draußen aktiv, dann steht er halt auf der Straße, dann guckt er halt. Also der ist ja eher so, dass er die Leute provoziert, beobachtet und damit irgendwie Resonanz haben will oder wie auch immer. Also er ist immer da und es fühlt sich auch so an. Bei den Jugendlichen war das eine Zeit lang so, dass sich einige auch gesagt haben, ja, wie könnt ihr hier die Tür auflassen? Vielleicht läuft der hier irgendwann rein. Also dieses Bedrohungsgefühl, ne, hält auch so eine Unruhe am Laufen auf der emotionalen Ebene.
Also wir sagen immer, er ist eine tickende Zeitbombe. Von ihm geht eine Gefahr aus. Ja, ich glaube, keiner weiß so richtig, mit dieser Situation umzugehen. Weder die Polizei noch die Stadt. Und am Ende des Tages sind es wir, Angehörige und Betroffene, die darunter leiden.
Wir hatten mal einen Vorfall. Da war der Vater vom Täter. Ist er immer vor unserer Haustür gekommen.
Dann habe ich ihn nicht erkannt. Ich habe mit ihm geredet, weil ich dachte, er ist ein alter, guter Mann und unterstützt uns. So habe ich mir gedacht.
Serpil weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wie der Vater des Täters aussieht. Sie will das bewusst nicht wissen, weil sie weiß, dass er nur wenige Haustüren entfernt lebt. Als der ältere Mann im Herbst 2022 vor ihrem Küchenfenster steht, merkt sie schnell, dass er kein Unterstützer ist.
Dann habe ich so lieb mit ihm geredet, möglich. Aber bis ich merke, was ist diese Frage, was er mir stellt? Warum bin ich öfter im Reise? Warum gehe ich Öffentlichkeit? Von wo finde ich diese Geld? Da habe ich gesagt, irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht.
Serpil schließt das Fenster und fragt einen Freund, wie der Vater des Täters aussieht.
Dann habe ich ja gesehen, das war Täter, sein Vater, vor meinem Fenster. Und er hat mit mir geredet.
Und da habe ich mir aber extrem Sorgen um meine Mutter gemacht und um meine anderen Geschwister. Da hatte ich halt extreme Angst, dass denen was zustößt. Und da hatte ich die Gedanken eigentlich, vielleicht sollten die da raus. Vielleicht sollten wir irgendwo hinziehen, wo keiner unsere Adresse kennt oder irgendwo, wo es halt sicherer ist.
Das war gar nicht in meinem Kopf, ob ich umziehen soll oder nicht, nein. Weil, warum verlasse ich? Ich kann sowieso von meinem Schmerzen nicht wegrennen. Das geht nicht. Das weiß jeder. Wenn ich auch Ort wechsle, und das wird für mich wird auch noch schwer. Warum? Weil für mein eigenes Leben, ich verlasse, was ich mit dem Ferhat erlebt habe, diesen Ort verlasse ich für mein eigenes Leben. Das geht nicht. Ferhat ist in Kesselstadt geboren, in Kesselstadt gelebt und in Kesselstadt gestorben.
Als der Vater des Täters eine Zeit lang regelmäßig vor dem Haus der Familie Unwart auftaucht, postiert die Polizei eine Streife in der Nähe.
Und da war auch etwas passiert, wo die Polizei dann mal kurz reinkommen musste. Und dann meinte ein Polizist so, ja, dann ziehen Sie doch einfach aus. Dann gehen Sie doch einfach weg.
Dann Frau Unwahl, warum ziehen Sie um nicht? Dann haben Sie diese Probleme nicht mehr. Ey, wirklich. Da habe ich wirklich dann Schock gekriegt. Ne? Wie kann eine zu mir sowas sagen?
Ich fand das ein bisschen unsensibel. Er kann sich gar nicht vorstellen, was meine Mutter überhaupt für Gedanken hat oder warum sie überhaupt dort bleibt. Weil es ist nicht einfach so, okay, ein Haus, sondern mein Bruder ist dort auch groß geworden. Also Ferhat hat ein Zimmer dort, wir haben sein Zimmer bis jetzt nicht angefasst. Und ich laufe immer dran vorbei, wenn ich zu meinem Zimmer muss. Und ich finde es nicht schlimm, ich finde es auch nicht traurig, sondern ich finde es extrem schön. Weil dadurch habe ich trotzdem noch das Gefühl, der Ferhat ist noch da.
Also er ist ein Teil von unserer Familie. Und es steht gar kein Bild von Ferhat im Wohnzimmer oder irgendwo. Wenn ich nur Ferhat-Bild auf der Wand mache, das bedeutet, ich habe akzeptiert, Ferhat lebt nicht mehr mit uns.
Die Erinnerungen an Ferhat, sein Zimmer, die Spuren seines Lebens sollen nicht verschwinden. Familie Unwart bleibt in Kesselstadt. Der Vater des Täters auch. Nach den Belästigungen darf er sich dem Haus der Familie Unwart lange Zeit nicht mehr nähern. Er taucht nicht mehr vor dem Fenster auf. Aber er schickt Briefe an Serpil. Darin schreibt er etwa, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehe, vom deutschen Volke, eben nicht von Migranten. Serpil Temesunvar bezeichnete er als eine große Gefahr für das deutsche Volk. Und wenn Ihnen als Migrant das Land des deutschen Volkes zuwider ist, dann verlassen Sie es bitte, aber auch zügig. Im Herbst 2024 wird der Vater des Täters unter anderem wegen der Beleidigung von Angehörigen der Opfer, Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz, Hausfriedensbruch und Störung des öffentlichen Friedens zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Guten Abend zu diesem spannenden Abend im Hessischen Landtag. Und um Sie auf den neuesten Stand zu bringen, hat mein Kollege Benjamin Holler jetzt erstmal ein paar Zahlen für Sie.
Genau, Ute. Ich habe die neueste Hochrechnung von 20:19 Uhr. Sie ist noch ganz frisch. Die AfD ist bei 17,9%, fast 18%. Da kratzt sie an dieser Marke. Plus 4,8 eindeutig die zweitstärkste Kraft.
Am Ende holt die AfD im Oktober 2023 bei der Landtagswahl in Hessen 18,4%. Ihr bislang bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland. In Kesselstadt wählen viele im Wahllokal in der Grundschule. Sie liegt zwischen Kurt-Schumacher-Platz, dem Haus der Familie Unwahr, dem Jugendzentrum und dem Haus, in dem der Vater des Täters lebt. Arjin ist an dem Tag in Hanau zu besuchen, begleitet ihre Schwester in die Turnhalle der Grundschule.
Meine Schwester hat gewählt und ich war noch so voll, ja. Es wird wieder die CDU, die SPD sein, also es wird niemals die AfD sein. Und dann abends irgendwann, meine Mutter war bei der Auszählung abends dabei und hat uns dann irgendwann angerufen und hat gesagt, ja, sieht gar nicht gut aus. Und ich so, wie meinst du das? Und sie so, ja, die AfD ist ganz oben und ganz vorne.
In den 4 Stimmbezirken, für die in der Heinrich-Heine-Grundschule gewählt wird, erreicht die AfD zwischen 22% und 37%. Insgesamt liegt sie hier gleich auf mit der CDU.
Ich dachte eigentlich immer, in Kesselstadt sind die meisten korrekten Menschen. Und dann war ich extrem überrascht, dass die AfD dann im Stadtteil Kesselstadt die meisten Wähler hat. Das hat mich voll wütend gemacht.
In ganz Hanau kommt die AfD auf mehr als 20 Prozentpunkte.
Das kann ja nicht sein, 20% von Gesellschaft viel lauter als die 80% sein. Die sind nicht 80%. Wirklich, die sind nicht 80%, aber die sind stärker als uns. Warum? Wo haben wir Fehler gemacht? Dieser Gedanke kommt ja zu meinem Kopf.
Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern und bekannten Rechtsextremen hat die Diskussion über den Umgang mit der Partei neu entfacht. Nach Informationen des Recherchenetzwerks Korrektiv soll es dabei um Pläne gegangen sein, massenhaft Asylbewerber, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund auszuweisen.
Da habe ich sogar noch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen. Sie hat auch gesagt, mach dir gar keinen Kopf und das wird nie so weit kommen in Deutschland und so weiter. Und ich habe gesagt, doch. Die sind ganz schön stark geworden und recht, das Gedankengut wird immer stärker hier in Deutschland. Ich wüsste gar nicht wohin, ich habe keine andere Heimat, das ist halt auch die Sache, weil die Heimat meiner Eltern ist auch gegen mich, ja. Das macht mir schon Angst, weil ich möchte hier bleiben und für mich gibt es kein besseres und schöneres Land als Deutschland. Auch wenn die Politik gerade echt blöd ist und mir nicht gefällt, weiß ich, dass Deutschland gut ist, ja.
Die Korrektivrecherchen führen wochenlang zu Demonstrationen und Kundgebungen im ganzen Land. Millionen gehen auf die Straße, um ein Zeichen gegen den erstarkten Rechtsradikalismus zu setzen. Doch nach einer kleinen Delle in den Umfragen steht die AfD nur wenige Monate später wieder bei fast 20%.
Es ist ein Teufelskreis, glaube ich, in dem wir als Land leben. Ich meine, ständig ist man mal gegen rechts und dann gehen viele Menschen auf die Straße und zeigen das auch und danach dreht sich das Blatt auch sehr schnell wieder und auf einmal wird wieder über Migration debattiert. Wir haben alle, glaube ich, jetzt die letzten Wochen gesehen, wie schnell eigentlich die Politik Konsequenzen ziehen kann, wenn ein Terroranschlag in Deutschland passiert. Stichwort Solingen, wie schnell sind Gesetze und irgendwelche Abkommen jetzt in die Wege geleitet worden und schon verabschiedet worden. Das ist alles möglich, nur ist es die Frage, ob die Politik das auch will. Und man hat ganz klar bei Hanau gesehen, dass die Politik das nicht wollte. Ich denke, die wirklichen Probleme hier in diesem Land, es ist keine Migrationsfrage, sondern es ist eher eine Klassenfrage. Es ist der soziale Status, glaube ich, der vielen Probleme macht. Und dann sucht man halt immer so, wer ist dafür verantwortlich, dass man in so einer Situation ist. Und es ist dann einfach immer auf die Menschen zu zeigen, die sich nicht wehren können. Und das wird ständig gemacht hier in diesem Land.
Also ich denke mir, wenn es so weitergeht, dass es irgendwie so ist, dass man draußen nicht mehr normal laufen kann oder beziehungsweise, dass es so schlimm in die Psyche geht, dass man wirklich bei jeder einzelnen Person immer denkt, beziehungsweise die Sorge hat, vielleicht mag sie mich nicht oder vielleicht ist sie gerade rassistisch, vielleicht hat sie gerade Gedanken, irgendwas mir anzutun, da hat man schon irgendwann Angst. Ich denke zum Beispiel, wenn es wirklich so weitergeht, dann würde ich hier nicht mal Kinder haben wollen in Deutschland.
Das Thema kam mir noch nie so in den Kopf, aber immer mehr denkt man darüber nach, ja klar, weil es wird immer schwieriger, sag ich mal, sich hier willkommen zu fühlen. So. Es wird halt immer schwieriger, ja.
Ein stärker werdender Rechtsradikalismus, Anfeindungen gegen Migrantinnen und Erwerbslose, Alltagsrassismus und weiterhin institutionelle Diskriminierung. Vor ein paar Jahren erzählte Javed, wie er oft von der Polizei kontrolliert wurde, während seine nicht-migrantischen Freunde nie einfach so auf der Straße angehalten und kontrolliert werden.
Ich glaube, ich habe das auch damals so gesagt, dass ich jedes Mal, wenn die Polizei hinter mir im Auto saß, ich Herzrasen bekommen habe, weil jetzt könnte wieder was sein, dass sie mich anhalten und was auch immer. Und ich glaube, es hat sich auch nicht viel seither verändert. Es ist immer so. Man kriegt immer nach wie vor immer noch Herzrasen, wenn man die Polizei gegenüber oder hinter sich oder überhaupt immer Kontrollen hat, weil man weiß nie, worauf die kommen oder was haben die jetzt, weil die kommen nicht und sagen, hier, du bist ein Vorbildbürger und hier hast du einen Orden oder so. Erwarte ich auch nicht. Aber ich erwarte auch ein bisschen, dass die Menschen ein bisschen in Ruhe gelassen werden.
Diese Sache hat bei vielen Menschen auf jeden Fall Narben hinterlassen, seelische Narben hinterlassen und bei den meisten eigentlich auch das Vertrauen in Politik komplett zerbrochen, um das direkt so zu sagen. Also die wenigsten Menschen hier in Hanau haben eigentlich noch Vertrauen in Politik und es ist sogar teilweise so ins Extreme gegangen, dass sie nicht mal wählen gehen oder sich gar nicht mal überhaupt für diese Themen interessieren, weil so wie die Politik mit Hanau umgegangen ist, hat es eigentlich gezeigt, dass wir immer noch, egal was passiert, als Menschen zweiter Klasse hier gesehen werden.
Ich habe gar kein Vertrauen und ich kann die auch gar nicht mehr ernst nehmen. Gar nicht.
Ja, Vertrauen. Ich meine, ich sag dir ehrlich, ich habe kein Vertrauen, nee. Es ist, wie es ist.
Angst, Wut, Hoffnung. Hanau und die Folgen des rassistischen Attentats. Feature von Sebastian Friedrich.
Mit Serkan Kaya sowie Arjun Civilek Biche, Said Etris Hashemi, Nesrin Unvar, Serpil Temis Unvar, Antje Heigl und Javed Golam.
Weißt du, ich sag's nie. Ich gehe zu Friedhof. Ich gehe zu Ferhat. Ich denke, natürlich, große Veränderung kommt ja nicht so einfach. Es ändert sich was, ja. Weil alles fängt ja klein, klein an. Ich glaube an sowas, ne? Weil wenn man Menschen erreichen, richtig tief, es kommt Veränderung, ja. Ich weiß genau, wenn Gesellschaft einig sind, kann keine Gesetze oder Länder oder irgendwie. Es nur fehlt, dass Gesellschaft muss ja einig werden. Weil Gesellschaft ist größer als Politik, stärker als Politik und wichtiger als Politik. Ja.
Technische Realisation Gerd Nesken. Regie Hanna Georgi. Redaktion Katrin Moll. Produktion Deutschlandfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2025.